und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel. Die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und der du warst, und heilig, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt mit großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und seine Wasser vertrockneten, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich Geister von Dämonen, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zu Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergehe und man seine Schande sieht. Und er versammelt sie an dem Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen, Donner, Blitze und ein großes Erdbeben. Geschah, wie es desgleichen noch nie gewesen ist, seit es Menschen auf Erden, und ein solches gewaltiges, großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heide fielen. Und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gäbe. Jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Wir sind hier in der Offenbarung, jetzt an der Schnittstelle, wo eigentlich eine bestimmte Grenze überschritten ist. Wir haben ja gesehen, im Endeffekt, wie nach der Entrückung der Gemeinde Jesu in Kapitel 11, wie dann praktisch auf dieser Erde alles außer Rand und Band praktisch gerät. Wie dann, ganz wichtig, wieder von der geistlichen Sicht, vom Himmel aus gesehen, der Teufel den Himmel verlassen muss. Und das muss uns immer klar sein. Wenn Gott letztendlich die Zornschale Gerichte über diese Erde auslöst, dann ist der Teufel gegenwärtig. Und zwar nicht mehr im Himmel. Wir wissen ja, dass der Teufel im Himmel Zutritt hatte. Das wissen wir aus dem 1. Könige und wir wissen es vom Hiob. Wir wissen auch aus Epheser 6, dass der Teufel und seine Dämonen im Lufthimmel, im Luftraum gegenwärtig sind. Aber die Bibel sagt ja ganz klar in Offenbarung 12, dass der Teufel den Himmel endgültig verlassen muss und er wird auf die Erde geworfen. Er kommt auf die Erde. Und in dem Moment ist praktisch so, dass Offenbarung 12, 8 sagt, es gibt praktisch für den Teufel keinerlei Stätte mehr im Himmel. Sondern er wird praktisch auf die Erde geworfen. Und jetzt ist der Teufel auf der Erde. Das müssen wir einfach uns vergegenwärtigen. Die Erde ist zu dem Zeitpunkt, wenn Offenbarung 16 geschieht, der schrecklichste Ort den es jemals gab. Und zwar ist es so, der Teufel ist auf der Erde, der Antichrist, der falsche Prophet, dieses antichristliche Weltreich, die Welteinheitskirche, die Hure Babylon, da läuft alles in einem furchtbaren Szenario ab. Es wird auf der Erde zugehen, wie man sich nicht vorstellen kann. Wer diesem teuflischen Gewaltherrscher nicht huldigt, und es wird nicht beschrieben, aber ich vermute, dass der Antichrist vom Teufel vollständig besessen sein wird und dass der Teufel praktisch in Menschengestalt Christus nachäfft. Und in dem Moment, wenn du der Antichrist siehst, siehst du praktisch den Teufel, der die Menschwerdung Jesu nachäfft. Auf jeden Fall, die Bibel beschreibt, dass hier was Furchtbares passiert. Vor dem haben ja auch die Leute Angst, aber das, was dann dazukommt, ist viel schlimmer. Und zwar, wenn nämlich jetzt Gott, nachdem sie die Grenze überschritten haben, gnadenlos seine Gerichte vor oben noch in dieses furchtbare Geschehen hinein praktisch reinschlagen lässt vor oben. Das heißt, da ist auf der Erde schon katastrophal und vor oben kommen die Gerichte. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es da auf der Erde sein wird, weil es wird so furchtbar, so schrecklich sein, wie es überhaupt noch nie was gab. Der Teufel in Menschengestalt auf der Erde und Gottes Gerichte in einer furchtbaren Weise, und zwar gnadenlos als Zornschalengerichte über diese Erde. Wir haben ja vorher schon vorbereitende Gerichte. Was die Bibel hier beschreibt, und das ist immer mir mit Wichtigste, sie beschreibt nicht unbedingt das, was wir hören wollen, den chronologischen Ablauf auf der Erde, sondern sie beschreibt etwas anderes. Sie sagt ja hier praktisch aus der Sicht Gottes, was passiert. Wir sahen ja dann, wie hier aus dem Völkermeer das Weltreich entsteht, wie hier aus der Erde praktisch ein anderes Tier aufsteigt, das heißt, der falsche Prophet kommt. Wir wissen, beides Mal hat es mit Israel zu tun. Einmal ein Jude aus dem Völkermeer, einmal praktisch ein klassischer Jude, also der Drache, der Teufel, Kopf und Schwanz haben mit Israel zu tun. Das ist schon das Schlimme, dass das auserwählte Volk zu zwei Drittel dem Antichristen anheimfallen wird und nur zum Drittel gerettet werden wird. Das wissen wir. Das ist eben die Kunst, dass man, wenn man Israel beurteilt, dann man es richtig beurteilt. Zwei Drittel antichristlich verführt, aber das eine Drittel ist das auserwählte Volk und die Gläubigen sind immer für Israel, aber sie sind nicht für die Antichristen. Und da muss man schön differenzieren und schön aufpassen, wie man es auch sieht. Aber dann beschreibt ja die Bibel letztendlich, wie Gott das erkündigt und nochmals eindringlich warnt vor dem Antichristen, vor seinem Bild, vor dem Mahlzeichen, vor diesen Dingen. Und dann hat er ja praktisch 15, wo Gott nochmals beschreibt, was hinter die Kulisse passiert. Und wie dann die Stiftshütte im Himmel wieder ist, wie dieser Tempel, der Naos Gottes, nicht mehr die Gemeinde Jesu ist, so wie zur Zeit der Gemeinde, sondern jetzt hat das Heil gewechselt. Das Heil ist nicht mehr bei den Heiden, sondern das Heil geht wieder zu Israel. Darum sieht man in diesem Tempel dann nicht mehr der Leib Jesu Christi, nicht mehr die im Blut gewaschen sind, wie in Offenbarung 7 und Ähnlichem, sondern jetzt sieht man plötzlich die Stiftshütte. Ab 12, ab der Entrückung, sieht man die Stiftshütte, sieht man Zeichen, sieht man Wunder, sieht man wieder Israel mit seinem Ganzen, was dazugehört. Man sieht der Weinstock, also da steht alles da, was letztendlich auf Israel hindeutet. Und man hat ja gesehen, wie dann der Tempel mit dem Brauch der Herrlichkeit erfüllt wird, wie Gott seine Heiligkeit darstellt und wie praktisch jetzt der Schlussvers lautet. Jetzt kommen diese sieben Engel und damit ist der Zorn Gottes praktisch reell. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, hier ist eine Vollendung des Zornes Gottes. Das heißt da in Offenbarung 15, Vers 1, die letzten sieben Plagen, mit denen ist der Zorn Gottes vollendet. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Es ist der Zorn Gottes über die Erde. Wir wissen aus Johannes 3, 36, dass der Zorn Gottes auch bis in die Ewigkeit hinein, nicht über die Erde, sondern über den Unerlösten da ist. Das heißt, hier redet die Bibel von dem Zorngericht Gottes über diese Erde, wo er die Erde straft. Und das Wort, ich zeige es nachher auch, das muss nicht unbedingt heißen, dass das jetzt der Zorn Gottes vollendet wäre. Wenn es so gemeint wäre, gäbe es keine Hölle mehr. Sondern das geht tiefer. Aber wir sehen das nachher. Was mir jetzt wichtig ist, diese Zornschale werden nur Offenbarung 15 erkündigt, Vers 1 und dann nochmal Vers 7. Die sieben Schalen voll des Zornes Gottes. Und wenn man jetzt das einmal anguckt, was das bedeutet, dieses Wort praktisch, dass hiermit der Zorn Gottes vollendet wäre, das bedeutet im Griechischen Teleo.
Und ich habe jetzt mal einfach vom Bauer die einfachste, wichtigste Bedeutung herausgeschrieben. Das ist wie üblich ein Wort, das viele Bedeutungen hat. Es heißt nicht bloß beenden, vollenden, sondern auch ausführen, durchführen, verrichten, erfüllen. Und in dem Sinn verstehe ich es auch von der zweiten Bedeutung her. Dass damit dieser angekündigte Zorn Gottes jetzt wirklich im Sinne von ausführen, von durchführen, von verrichtet erfüllt wird. Diese Drohung wird erfüllt. So fasse ich diese Stelle auf. Es heißt unter anderem auch bezahlen, entrichten. Das heißt, Gott bezahlt. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil Gott bezahlt nämlich wirklich. Johannes 3, 36, das ist ganz wichtig, der Zorn Gottes bleibt. Jetzt kommen wir zur Bibelstelle. Jesaja 66, 6. Schau, interessant. Niemand glaubt, dass die Verszahl inspiriert sind. Das glaube ich auch nicht. Aber es ist schon manchmal interessant, wie sie sind. Zum Beispiel in Johannes 6, 66, das ist die Bibelstelle, wo die Jünger weggeht. Und hier, Jesaja 66, 6 heißt es, eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt her, eine Stimme vom Tempel. Das ist die Stimme des Herrn, der seinen Feinden bezahlt, was sie verdienen. Jetzt müssen wir einfach etwas ganz nüchtern sehen. Wir haben ja dieses Bild, das auch die Theologen in ihrer Lästerlichkeit teilweise aufrichten. Dieses Bild des lieben Gottes. Und genau dieses Bild gibt es in der Bibel nicht. Es gibt nur einen Gott der Liebe, der selber Liebe, sprich Agape ist. Und Agape ist nicht Affenliebe. Das heißt, der Mensch hat Affenliebe. Der Mensch glaubt immer, seine Kinder machen nichts Böses. Die anderen Kinder ja, aber seine nicht. Das heißt, er ist parteiisch. Aber Gott ist unparteiisch. Gott ist heilig. Gott ist Licht. Und Agape bedeutet, ich habe mir den Ausdruck extra mal gemerkt, weil es mir so wichtig war. Agape bedeutet, mit einem unverbrüchlich festen Wille für eine dritte Person das Beste suchen, egal ob es mir oder demjenigen wehtut, ist Agape. Und in dem Moment müssen wir einfach nüchtern sagen, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber es ist nicht der liebe Gott. Und Gott ist ein Gott der Rache. Und Gott ist ein Gott der Heiligkeit. Und Gott bezahlt. Und zwar Gott bezahlt bis zum letzten Heller das, was letztendlich bezahlt werden muss. Nämlich auch die Rache, die wir gesehen haben bei den Seelen, die unter dem Altar sind. Und Gott bezahlt auch letztendlich der Preis für die Sünde. Und zwar, er bezahlt die Strafe. Sünde hat einen Preis. Und der Mensch muss bezahlen. Nicht nur, dass die Verdammnis wartet, sondern Gott straft auch hier auf Erden. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Und dieses zornschale Gericht, das ist das, was Gott den Sündern bezahlt. Ich habe mal gerechnet. Heilsgeschichtliche Periode. Wir sind über 50 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man sieht, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte diese westliche Welt eine Chance, Gott zu dienen, wie sie nie mehr hatte. Sie hatte Frieden, sie hatte Wohlstand. Sie konnte aufbauen, sie konnte sich entscheiden, Gott zu dienen oder Mammon. Sie konnte entscheiden, dem Gott der Bibel zu dienen oder den Götzen. Und es ist etwas Schreckliches passiert. Über der Mammon, letztendlich sind wir in das hineingerutscht, was Israel das Knick gebrochen hat, nämlich in der echten Götzendienst. Wir sind heute so weit, dass wir von der Esoterik, von New Age, von den anderen Religionen immer mehr annehmen. Wir haben hier heute Situationen, wo du als Ketzer verschrien bist, wenn du sagst, Jesus allein, jede Religion ist vom Teufel. Ist aber so. Ist einfach Fakt. Und wenn man hier letztendlich das alte Evangelium darstellt, dann bist du heute ein Ketzer. Das heißt, diese Welt ist gekippt. Wir sind synkretistisch. Es gab in 2002 bereits wieder in Assisi ein Treffen der Weltreligionen, wo es der Papst schon mal das erste Mal angezettelt hat. Und synkretistisch bedeutet einfach, Religionen werden vermischt, alles in einen Topf rumrühren. Aber die Bibel sagt was ganz Klares in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, Regel und Ausnahme, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, jeder andere Weg führt in die Hölle. Es gibt bloß einen Weg in den Himmel, der heißt Jesus. Das Entscheidende ist hier, Gott bezahlt jetzt dieser Welt. Und das wird sich hier reell abspielen. Er wird bezahlen die ganze Gotteslästerung. Er wird bezahlen, dass sich die Menschheit andere Götter zuwendet. Er wird bezahlen, dass sich dem Teufel zuwendet, dem Okkultismus. Er wird bezahlen, dass sie über die Medien und auch über ihr Wesen her absolut menschlich und geistliche Hurerei dreht, dass der Mensch völlig Sünde verdorbt ist, dass er diese vier Sünde aus Offenbarung 9, 21 und die Obersünde aus Offenbarung 29, nämlich der Teufel anzubeten, dass die Welt es wirklich tut. Und es tut sie reell. So, einfach mal nüchtern sehen. Und von daher, letztendlich wird Gott bezahlen. Aber jetzt ist ja die Frage, warum tut es der Mensch? Warum muss Gott so hart handeln? Warum tut es der Mensch? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Habt ihr die Fußballfans gesehen? Ist euch was aufgefallen? Es ist unfassbar, was da für eine Begeisterung ist. Und da siehst du etwas. Der Mensch ist von Gott her. Die Bibel sagt, er hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. Gott hat das Herz des Menschen so bereitet, dass der Mensch Anbetung sucht. Das heißt, der Mensch ist dazu geschaffen, Gott zu dienen. Das ist in seinem Herzen drin. Aber wenn jetzt ein Mensch Gott nicht dient, wenn er sich nicht bekehrt, wenn er nicht gerettet wird, wenn er kein Gotteskind ist, dann wird der normale Mensch, ob er will oder nicht, automatisch beginnen, eine Ersatzform für den Gottesdienst zu suchen. Ob das dann der Fußball ist, ob das die Musik ist, ob das Schauspieler sind, ob das ein Partner ist, wo man dann andere Menschen anhimmelt, ob das Okkultismus ist, ob das andere Formen der Religion sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist letztendlich der teuflische Ersatz für das, was im Herzen drin ist, nämlich die Veranlagung des Menschen, dass er Gott dienen könnte, wenn er wollte. Das geht auch durch die Gemeinde. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Es geht quer durch die Gemeinde. Und ich denke, hier müssen wir aufpassen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott, so wie es im Jesaja steht, bezahlen wird. Das heißt, man tut bei Gott nichts ungestraft. Mussolini hat einmal Gott rausgefordert und hat gesagt, wenn es ein lebendiger Gott sagt, dann soll er mich jetzt in dieser Minute umbringen. Dann will ich tot umfallen. Ist nichts passiert. Ist doch klar. Ein paar Jahre später hat er sich mit einer ganz gewöhnlichen Wehrmachtsuniform als einfacher Soldat versucht, den Alliierten zu entziehen. Sie haben ihn erwischt, man hat ihn erschossen. Und der Erzähler schreibt, ich habe schon mal gesagt, das war mir sehr wichtig, er schreibt ganz einfach, jetzt war die Minute Gottes um. Nicht der Mussolini hat bestimmt, wann die Minute Gottes um ist, sondern Gott. Und Gott hat ihm genau das bezahlt, was ihm gehört hat. Er hat seinen Wunsch erfüllt, er war tot. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Gott es wollte. Und jetzt müssen wir einfach nüchtern sehen. Gott bezahlt und das alte Sprichwort Gottes Mühle malet langsam, aber sie malet trefflich klein. Das stimmt. Ich habe es oft zu Ungläubigen gesagt. Warum regt ihr euch auf? Gott wird rächen. Gott wird es tun. Es wird passieren. Gott wird eingreifen. Ah, was? Also nichts, wenn es lang geht. Aber er wird es tun. Und genauso ist hier in Offenbarung 16 ist jetzt der Point of No Return überschritten. Das heißt die Grenze. Wo es kein Zurück mehr gibt. Wo Gott die Zornschale auslöst, jetzt ist es geschehen, jetzt wird die Heiligkeit Gottes zum Zuge kommen. Und jetzt passiert's. Und das ist das, was Jesaja sagt, der bezahlt. Jeremia 10, 25. Er hat noch mehr Gründe, außer dass er bezahlen will. Nämlich, dass wir verstehen, warum es Gott tut. Jeremia 10, 25. Gieße deinen Zorn über die Heiden aus, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben Jakob verzehrt, gefressen, aufgerieben und seine Wohnung verwüstet. Das heißt, Gott rächt auch Israel. Wenn du als Deutscher daran denkst, dann muss dir kalte Buckel runtergehen. Weil ich glaube nicht, dass wir das Dritte Reich bezahlt haben. Ich glaube es nicht. Wir haben noch nicht bezahlt. Wir haben teilweise bezahlt, aber sicher noch nicht voll. Das heißt, Gott rächt. Und dann erklärt er, was Gott für Dinge schickt. Und wenn man jetzt wieder um die ganze Gerichte der Offenbarung sieht, dann finden wir sie teilweise wieder. Hesekiel 14, 21. Dort heißt es,
Doch spricht Gott der Herr also, wenn ich gleich meine vier ärgsten Gerichte, das Schwert, den Hunger, wilde Tiere und Pest über Jerusalem senden werde, um Menschen und Vieh daraus zu vertilgen. Hier ist Jerusalem gemeint, aber hier zeigt er die Strafe, die Gott sendet, letztendlich. Und zwar Schwert, Hunger und Seuche und unter wilde Tiere kann man jetzt alles verstehen. Mit Tiere werden unter anderem auch die Menschen, und zwar die Gewaltherrscher, bezeichnet. Hier hat sicher Doppelbedeutung. Es bedeutet in der direkten Bedeutung sicher auch die wilde Tiere im wörtlichen Sinne. Aber müsst ihr ganz nüchtern sehen, Gott schickt dann gezielt seine Strafe, die den Menschen angemessen sind, die genau das ausdrücken, letztendlich, was der Mensch getan hat, die ihn so strafet, wie er es braucht. Und hier muss man aufpassen, man darf nicht in den Humanismus zurückfallen. Der Humanismus ist Erfindung der Hölle. Es gibt keine guten Menschen. Gar keine. Und der Mensch ist nicht gut. Und als der Humanismus Triumphe gefeiert hat in der Französischen Revolution, ist geendet, wie es immer endet, im Blutbad. Es endet immer im Blutbad, weil der Mensch nicht gut ist und böse. Zephania 3, Vers 8. Darum wartet nur, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich als Zeuge auftrete, denn mein Ratschluss ist es, Nationen zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über sie meinen Grimm auszugießen, die ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Das ist die Prophetie, die sich in Offenbarung 16 erfüllt, Zephania 3, Vers 8. Diese Prophetie sind die Zornschale gerichtet. Das heißt, Gott bezahlt, weil er heilig ist. Gott bezahlt, weil er sein Volk rächt. Gott sucht die Strafe raus, die angemessen sind. Und es ist sein Ratschluss, die ganze Erde zu strafen. Ausdrücklich die Erde. Es gibt eine Strafe im Himmel, die Hölle. Ist was anderes. Aber Gott hat auch beschlossen, dass er die Erde straft. Nämlich an dem Ort, wo die Sünde begangen sind, wird auch gestraft. Leiblich, körperlich. Wenn man jetzt die Zornschale uns ansieht, dann sehen wir, er hört eine laute Stimme aus dem Tempel. Wir haben ja gesehen, dass der Johannes manchmal sieht, im Sinne einer Vision. Aber hier hört er jetzt aus dem Tempel. Und das Rede Gottes ist immer nur das Gleiche. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und hier kommt die Stimme Gottes, wo Gott die Botschaft zeigt, aus dem Tempel. Und das ist wieder das griechische Wort Naos, das in der Regel für das Heiligtum benutzt wird. Als der Jesus in Johannes 2 sagt, breche diesen Tempel ab, sagt er nicht Hieron, brich den Steintempel ab. Sondern sagt, brich das Heiligtum ab, den Naos. Und Paulus benutzt es immer für den Leib Jesu Christi. Und nach der Entrückung wird es benutzt für das Heiligtum im Himmel, wo die Stiftshütte steht. Das heißt, für den Ort der Heiligkeit Gottes. Und hier sehen wir jetzt, dieser Ort, er hört die Stimme und jetzt kommt die Schale des Zornes Gottes über die ganze Erde. Wenn man jetzt Offenbarung 20, Vers 15 einmal schön vorgeht, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ich möchte nochmal betonen, das ist eine andere Form des Gerichtes Gottes. Der Zorn, wo bezahlt werden muss, was auf Erde geschah, das geschieht mit den Zornschalen. Es gibt ein weiteres Gericht, das die Ewigkeit betrifft. Das ist letztendlich der Feuersee, die Hölle. Feuer ist immer Bild des Gerichts, siehe Sodom und Gomorra, ähnlichem. Aber hier, bei den Zornschalen, geht es um das, was auf Erden geschah. Weil Gott gerecht ist, muss das, was auf Erde geschah, auch hier auf der Erde gerecht werden. Und zwar, ich möchte uns einfach nochmal etwas vergegenwärtigen. Titus 3, Vers 4 bis 7, das ist eigentlich die Gnadezeit. Da sind wir ja zum Glück noch drin. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er uns errettet nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt
und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Das heißt, die Gnade Gottes war, dass er der Heilige Geist ausgegossen hat über alles Fleisch, über die ganze Erde. Muss ich das so vorstellen, dass um die ganze Erde, wie eine Lufthülle ist, ist der Heilige Geist wie eine Lufthülle ausgegossen über die ganze Erde. Das ist auch der Grund, warum jeder Mensch auf der ganzen Erde, an jedem Punkt, sofort zu Gott beten kann. Warum Gott genauso hört, wenn ein Chinese betet, genauso hört, wenn gleichzeitig ein Deutscher betet, genauso hört, wenn gleichzeitig ein Neger betet, gleichzeitig, wenn ein Indianer betet, spielt überhaupt keine Rolle. An jedem Ort der Erde, egal ob ein oder eine Million betet, hört es Gott, weil der Heilige Geist ausgegossen ist. Das ist der entscheidende Punkt. In der Gnadezeit gießt Gott der Heilige Geist aus über alles Fleisch, Apostelgeschichte 2. Und das ist das Gnadehandeln Gottes. Aber jetzt passiert etwas. Nach der Entrückung, wir haben das ja gesehen, zieht Gott der Heilige Geist zurück, weil er muss nochmals ausgegossen werden. Das ist nicht mehr wahr. Mit der Gemeinde, mit der Entrückung geht der Heilige Geist weg. Und jetzt in der Zwischenzeit, jetzt gießt Gott nicht sofort seinen Heiligen Geist über Israel aus, das ist nämlich das Nächste, er gießt den Geist ja wieder aus über Israel, um diesen Überrest zu retten. In der Zwischenzeit gießt Gott wieder etwas aus, und zwar jetzt gießt er seine Zornschale, sein Gericht aus. Und das ist das alte, die alte Wahrheit, die immer gegolten hat. Da Jesus ist das Lamm Gottes und der Löwe von Juda, und ich kann frei wählen, wen ich will. Wenn ein Mensch das Lamm Gottes nicht will, und wenn man das Lamm Gottes nimmt, wenn man den Herr Jesus annimmt, wenn man sein Blut annimmt, dann passiert etwas, dann wird der Heilige Geist ins Herz ausgegossen. Dann gießt Gott der Heilige Geist über mich aus. Und zwar über mich persönlich, in mein Herz hinein. Aber in dem Moment, wenn ein Mensch das nicht will, wird er eine zweite Ausgießung erleben. Er wird dann die Ausgießung des Zornes erleben. Wer der Herr Jesus nicht will, wird er die zweite Ausgießung erleben, dass die Zornschale über ihn ausgegossen werden. Das Ziel Gottes war ein anderes. 1. Thessaloniker 1, Vers 9 und 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Es ist der Wille Gottes, dass wir vor diesem Zorn errettet werden. Es ist nicht richtig, dass wir letztendlich als Menschen in diesen Zorn gehen. Der Mensch ist selber schuld. Gott wollte es nicht. Es ist der Mensch, der in seiner Verbohrtheit, in seiner Sündeverdorrtheit hier ins Gericht läuft. Gott hat aber gewarnt in Römer 1, 18 und folgendes. Das ganze Kapitel voll durch warnt Gott ganz klar, dass er jede Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen richten wird. Das ist wichtig. Er wird bezahlen. Und das ist auch der Hintergrund, den wir hier sehen. Jetzt, wenn ihr Zeit habt, geht einfach einmal hin und vergleicht die Posaunengerichte und die Zornschalengerichte. Die sind nicht gleich, aber sehr ähnlich. Die haben also ähnliche Züge, weiset sehr oft. Das heißt, wir haben ja gesehen, wie praktisch die Siegelgerichte noch Rufergerichte waren, wie die Posaune teilweise Rufergerichte waren, teilweise schon Vernichtungsgerichte. Und jetzt in der Zornschale haben wir reine Vernichtungsgerichte. Erste Zornschale in Vers 2 heißt es. Der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Wir sehen in Offenbarung 13, dort ist das, was der Teufel will. Der Teufel will, dass das Tier angebetet wird. Der Teufel will letztendlich, dass der Antichrist angebetet wird. Warum? Weil er selber in der Gestalt des Antichristes da ist und der Teufel wollte immer Anbetung. Wenn ihr Jesaja und Ezekiel, diese zwei berühmten Kapitel, lest vom Sünderfall des Teufels, dann seht ihr, dass er Anbetung wollte. Das wird geschehen in der Person des Antichristen. Aber jetzt geht Gott wieder hin und sagt, wer das tut, wird bezahlen. Nicht nur, dass er eindeutig sagt, wer diese Anbetung bringt, für den gibt es keine Rettung mehr, keine Bekehrung. Er wird unweigerlich gequält werden in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Offenbarung 14. Sondern parallel dazu wird bei diesen Menschen eine bösartige Krankheit entstehen. Die Bibel beschreibt es bloß und sagt, ein böses, schmerzhaftes Geschwür für die, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Das heißt, diese Leute werden furchtbare Qualen hier auf der Erde erleben und werden zum Zweiten furchtbare Qualen erleben in der Ewigkeit. Denn in der Hölle, das müssen wir einfach sehen, da wird eine doppelte Strafe wird hier geschehen. Und zwar, das Wort bedeutet praktisch, Wundegeschwür bezeichnet die Gefährlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Geschwüre. Das heißt, diese Geschwüre sind nicht irgendwo so eine kleine Krankheit, sondern es sind bösartigste Geschwüre, die schmerzhaft, gefährlich und die wirklich furchtbar sein werden. Und das heißt, Gott geht jetzt hin. Und wenn ihr vergleicht jetzt mit den anderen Gerichten, bei den anderen Gerichten geht Gott immer ganz sanft vor und nimmt zuerst die Umwelt. Er nimmt zuerst die Umwelt, er nimmt das Umfeld des Menschen, bereitet ihn ganz vorsichtig auf das Gericht vor. Aber jetzt, wenn die Zornschale kommt, gibt es keine sanfte Vorbereitung, sondern Gott geht dem Menschen sofort brutal und direkt an und trifft ihn an seinem Nerv, nämlich bei Krankheit. Und wenn du den Menschen treffen willst, den Menschen trifft man am besten in der Regel mit Krankheit. Das ist immer so. Die Krankheit ist etwas, was an die Existenz geht. Das heißt, hier geht Gott sofort hin und geht dem Menschen praktisch an den Lebensnerv und gibt ihm ein bösartiges Geschwür. Also man sieht, jetzt macht Gott ernst. Jetzt macht er endgültig ernst. Es ist vorbei mit dem Spiel. Zweite Zornschale, Vers 3. Da gießt Gott jetzt die Zornschale aus ins Meer, und zwar ins Völkermeer. Gleichzeitig ist aber auch das Meer, es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen, da steht wörtlich Seelen, starben im Meer. Im Römer 1, 32 dazu leset. Und zwar hier geht es um Tod. Obwohl sie das gerechte Urteil erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche solche Dinge verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild doppelschichtig nehme, dann werden A im Völkermeer Menschen sterben, aber auch es wird hier im normalen Meer wird der Tod einkehren. Und das müssen wir einfach nochmal ganz nüchtern betrachten. Gott sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist heute oft so, dass zum Beispiel die größte Sünder 90 Jahre alt wird. Das heißt, Gott bezahlt nur nicht. Es ist nur Gnade Gottes, dass er nicht bezahlt. Es wird aber die Stunde kommen, spätestens wenn die Zornschale gerichtet kommt, wo Gott bezahlt. Gnadenlos. Wo Gott den Tod schickt in die Schöpfung hinein. Wo dann hier letztendlich im Meer die Menschen, praktisch die Lebewesen sterben werden. Wo aber im Völkermeer die Menschen sterben werden. Wo der Mensch von Geschwüre heimgesucht wird in einer furchtbaren Art und Weise. Das heißt, der Mensch kommt jetzt mit dem Tod direkt in Berührung. Warum? Das ist eigentlich das Brutale. Das ist eigentlich das, was der Teufel wollte. Der Teufel ist der Mörder von Anfang an. Und in dem Moment, wenn sich ein Mensch mit dem Teufel einlässt, lässt er sich mit dem Tod ein. Wenn ein Mensch mit dem Teufel sich einlässt, lässt er sich immer mit dem Tod ein. Das heißt, er spielt mit seinem Leben, nicht nur mit seinem Ewigen, sondern er spielt auch hier mit seinem Leben. Und der Jesus sagt immer ganz klar, als der Turm von Siloa auf diese Menschen fällt, wenn er nicht Buße tut, werden die alle genau gleich umkommen. Und das ist das, was sich hier abspielt. Es kommt der Tod und Gott geht dem Menschen jetzt wirklich an die Substanz. Die dritte Zornschale, Vers 4. Jetzt gießt Gott die Zornschale aus in Flüsse, Wasserquelle und sie werden zu Blut. Ihr könnt es nochmal nachlesen, in Offenbarung 8 finden wir das bereits und im 2. Mose in Ägypten. Das heißt, jetzt geschieht wieder parallel dazu nicht nur schlimme Sachen bei Menschen direkt, sondern jetzt weitet es Gott aus. Nur ist jetzt die Umwelt nicht mehr Vorbereitung, sondern ist jetzt praktisch parallel dazu. Zuerst geht Gott an den Mensch, jetzt geht es ihm wirklich, ich sag's einmal, an die Haut. Und parallel dazu wird er dann eben wiederum furchtbare Umweltgerichte geschehen, Vers 5 genauso. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und der du warst und heilig, dass du so gerichtet hast. Und zwar hier müssen wir nochmal etwas sehen. Er hat hier letztendlich nochmal festgestellt, es ist die Heiligkeit Gottes und es ist letztendlich gerecht, dass er so richtet. Es muss gerichtet werden. Gott wäre nicht Gott, wenn er die Sünde Sünde sein lassen würde. Gott muss strafen, das muss uns klar sein. Von daher brauchen wir gar nicht überlegen, ob Gott diese Welt straft. Wisst ihr, diesen Dreck, diese Flut von Dreck, das über die Medien, über Internet, über Fernseher, über alles in die Medien, über der ganze Erdball geht und die Menschen verseucht, diese Lästerung, dieser Okkultismus, dieser Teufelsdienst, diese Götzeanbetung, die bringe ich ungestraft. Wisst ihr, Geschwister, jetzt müssen wir sagen, was juckt es uns heute, die Gläubigen, die wir glauben, dass wir vorher entrückt werden? Sehr viel, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen einfach an diesen Kapiteln begreifen, wie Gott generell denkt. Er sagt nicht umsonst, fliehe von der Hure Babylon. Fliehe, geh aus dem raus, dass du ihrer Sünde nicht teilhaftig wirst. Und wir wissen ja, bevor der Antichrist selber kommt, kommt sein Geist. Bevor das alles reell passiert, sind wir im Vorläuferstadium. Aber etwas ist klar. Wenn wir uns nicht von der Sünde absondern als Gläubige, wenn wir uns von diesen Dingen nicht rigoros absondern, dann wird uns das Gericht Gottes teilweise schon vorher treffen. Es wird uns sicher nicht durch die Zornschale treffen. Aber Gott generell sagt, dass er Sünde richtet. Und was sagt er denn? Jetzt können wir ja sagen, ja, das ist ja die Welt. Er sagt aber im 2. Petrusbrief ganz klar, wo fängt denn das Gericht an? Am Hause Gottes. Das heißt, er wird die Gläubige richten. Er wird die Gläubigen in die Schule nehmen. Er wird sie züchtigen. Er wird bei den Gläubigen beginnen. Das, was wir hier haben, ist nur noch der Endpunkt. Das Ende, wo die gottlose Welt dann absolut katastrophal heimsucht und sie richtet. Aber vorher geht es auch an die Gläubigen. Das heißt, je mehr wird es sät, je mehr müssen wir beginnen, heilig zu sein. Je mehr müssen wir beginnen, uns abzusondern. Je mehr müssen wir beginnen, klar zu sein, biblisch zu leben, weg von der Sünde, keine Kompromisse, Gott wirklich zu dienen. Also das ist der Normalzustand des Gläubigen. Und hier erklärt er nochmals, was ist auch wichtig. Er sagt hier dem Engel der Gewässer, es gibt für Engel Herrschaftsbereiche. Wer das sehr will, Daniel 10,30. Zum Beispiel Persien, der Iran, hatte schon immer einen Finsternisengel. Das ist einfach sehr. Und es gibt Engel, die haben bestimmte Herrschaftsbereiche. Und hier redet der Engel, der zuständig ist für die Gewässer. Das sind so Blicke in die Ewigkeit, wo du einfach siehst, wie Gott Engel hat, die für bestimmte Dinge zuständig sind. Und dieser Engel sagt, obwohl er für das zuständig ist, es ist richtig, dass jetzt letztendlich hier Gericht geschieht. Jetzt kommt aber eine interessante Aussage. Er sagt hier, gerecht bist du, o Herr, der du bist und der du warst. Und diese Formulierung, das ist praktisch ein Dreiklang, der in der Bibel immer wieder kommt. Ich lese uns Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der da kommt, der Allmächtige. Ihr findet dann das Gleiche, das letzte Mal bei seinem Kommen in Offenbarung 11. Und zwar, dort heißt es wieder in Vers 17, wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger. Die gleiche Formulierung finden wir nachher wieder. Das Allmächtige heißt übrigens Pantokrator. Das ist das, was die orthodoxe Kirche immer darstellt als Weltherrscher, Christus als Weltherrscher. Herr Gott Allmächtiger, der du bist, der du warst und der du kommst. Und dort kommt er. Am Ende nach dieser Ankündigung kommt er. Es hat sogar Lesarten, wo das weggelassen ist bereits, dass der da kommt. Jetzt müssen wir etwas ganz nüchtern sehen. Hier in diesem Kapitel, in diesem Vers 5 heißt, der du bist und der du warst. Das heißt, die Brüder, die Lehre, dass Entrückung ganz am Schluss ist, die liegen schief. Hier ist es geschehen. Hier muss die Entrückung geschehen sein. Weil hier sagt er nicht mehr, der du kommst, für die Gläubigen, das ist vorher geschehen. Hier sagt er nur, der du bist und der du warst. Also die Gegenwart und die Präexistenz. Aber das Wiederkommen wird nicht mehr angekündigt. Das heißt wiederum ein klarer Beweis, dass die Entrückung, praktisch die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde Jesu, bereits geschehen ist. Und jetzt sagt er, du bist heilig und du bist gerecht. Und dazu möchte ich 5. Mose 32, Vers 4 lesen. Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Werke sind gerecht. Gott ist wahrhaftig, ohne falsch, gerecht und fromm ist er. Und das muss uns immer wieder klar sein. Es ist keine Willkür, dass diese Gerichte geschehen. Sondern Gott hat die Menschen ohne Ende gewarnt. Gott bietet ihnen das Evangelium an. Gott droht ihnen. Wir hatten noch nie so viele Bibeln. Wir hatten noch nie so viele Gelegenheiten, das Evangelium zu kennen. Aber der Mensch will nicht. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Er will es nicht. Und damit bezahlt er. Aber diese Gerechte sind gerecht die sind heilig, die sind in Ordnung, es muss so sein, vor Gott her. Er erklärt dann in Vers 6, und das ist wichtig, denn das Blut der Heiligen und der Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Das heißt zu Deutsch, Gott gibt ihnen, was sie verdienen. Es ist mir nochmal wichtig, was verdient denn Sünde? Wo kann ich in der Bibel erkennen, was ein Sünder verdient? 1. Mose 1, Vers 8, im mosaischen Gesetz. Das Gesetz ist gegeben als Gerichts- und Gesetzbuch, wo Gott den Menschen zum Tode verurteilt und ihm ganz klar sagt, was er für Strafe zu erwarten hat. In 1. Timotheus 1, Vers 8 heißt es, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern, jetzt kommt die Gültigkeit, für einen Bekehrten, für einen Wiedergeborenen gilt das mosaische Gesetz nicht. Es gilt für jemand anders. Es gilt für jeden Nicht-Wiedergeborenen. Hier heißt es, sondern für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Unheilige, Gemeine, solche, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige, was sonst im Widerspruch zu der gesunden Lehre steht. Das heißt, im mosaischen Gesetz hat Gott ganz genau katalogmäßig aufgelistet, was er für Strafe und was er für Gerichte und was er für den Menschen vorbereitet hat, wenn er keine Buße tut. Zum Beispiel, wir müssen das ganz nüchtern sehen. Natürlich hat sich Deutschland furchtbar versündigt, dass Israel praktisch das durch das deutsche Volk erleiden musste. Diese 6 Millionen Juden, die umgebracht wurden, das war furchtbar. War furchtbar. Und Gott richtet immer Menschen, die Israel ergreifen. Aber 5. Mose 28. Es war trotzdem ein Gericht Gottes über Israel. Hätte es die Deutschen nicht getan, hätte es ein anderer getan. Es war ein Gericht. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Es war ein Gericht über Israel. Man missachtet es manchmal. Gott hat gezielt Gericht über Israel ausgelöst. Dass dann praktisch das deutsche Volk sich zu dieser Arbeit hergegeben hat und die in einer furchtbaren Weise getan hat, das ist das andere Drama. Aber das Gericht über Israel war von Gott beschlossen. Und genauso wie er Israel richtet, genauso wird er in der Endzeit seine Gemeinde herannehmen. Wir sehen ja in Offenbarung 11, dass ein Drittel, nämlich der Vorhof, hinausfliegt. Und genauso wird er am Schluss diese Erde herannehmen. Das heißt, Gott lässt nichts durchgehen. Bei Gott gibt es das nicht, dass 5 Grad sind, sondern Gott ist heilig. Und das ist das, was die Gläubigen vergessen haben. Der Wilhelm Busch hat manchmal zu den Leuten gesagt, ja, wenn einer diskutieren wollte über Gott, hat er ganz eiskalt die Diskussion abgewürgt und sagt zu ihnen, hattest du je Angst vor Gott? Und sagt er, nö. Sagt er, diskutiere ich mit dir nicht über Gott. Wenn du nie Angst vor Gott hattest, kannst du über Gott nicht reden. Du musst zuerst erschrecken vor diesem heiligen, lebendigen Gott und dann kannst du über Gott reden. Dann kannst du beginnen, Gott zu suchen. Wenn du vor Gott erschrickst, vor diesem dreimal heiligen Gott, der 7 Völker in Israel ausrottet, der Ananias und Sapphira sterben lässt, wegen einem ganz kleinen Betrug, es war nicht einmal gelogen, es war nur leicht getäuscht. So heilig ist Gott, wenn man das einmal sieht. Dieser dreimal heilige Gott, wenn man vor dem nicht erschreckt, dann wird es schwierig. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, er richtet die Ungläubige gemäß dem mosaischen Gesetz. Das ist genau das, was von der Bibel her richtig ist. Und es geschieht Offenbarung 6, Vers 10. Dort sind die Säle der Märtyrer und sie sagen, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Ich habe es ja schon mal erklärt, dass Gott ein rächender Gott ist. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Und das ist das, was die Gläubige nicht in den Kopf hinein will. Und zwar müsst ihr mal ganz nüchtern sehen. Und zwar, die Bibel sagt, rächet euch nicht selbst. Das heißt, wir Gläubige sollen uns nicht rächen. Wenn uns jemand auf die linke Backe schlägt, dann halten wir die andere hin. Das heißt, wir wehren uns nicht. Wir haben Lammesnatur. Aber stattdessen rächt sich Gott an unserer Stelle. Das heißt, Gott rächt die Gläubiger und Gott ist ein heiliger und gerechter Richter, der rächt. Ich lese dazu Hebräer 10, 30. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist der Rächer. Und Gott rächt letztendlich die Säle der Gläubiger. Er glaubt doch nicht im Ernst, dass die Moslems, die Millionen von Christen, wahrscheinlich, ich weiß die genaue Zahl nicht, die aber wirklich eine riesige Anzahl von Gläubigen, zum Beispiel in Indonesien, überall bestialisch umbringt, in Äthiopien, wo Christenverfolgung ohne Ende ist, sie werden den letzten Heller bezahlen, hier auf der Erde und in der Hölle.
Keine Frage.
Gott wird bezahlen. Jeder Blutstropfe eines christlichen Märtyrers, eines Gläubigen, der vergossen wurde, wird von Gott gerecht. Und das ist das, was man der Menschheit auch sagen muss. Muss ich Ihnen sagen, die Gläubigen haben Lammesnatur. Wir wehren uns nicht. Aber damit heißt es nicht, dass ihr Schindluder treiben könnt, ihr Ungläubige, sondern es ist ein Rächer da, ein dreimal heiliger Gott, der alles rächen wird in euch. Das muss man einfach nüchtern sehen. Wir haben manchmal den Eindruck, weil wir uns nicht wehren, weil wir letztendlich Lammesnatur haben, dann macht Gott es gleich. Aber die Bibel sagt, nein, es ist gerade umgedreht. Weil wir Lammesnatur haben, geht Gott hin und rächt sich stellvertretend für uns. Er rächt die Seinen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist das, was hier in der Offenbarung passiert. Gott rächt die Seinen. Er rächt sich hier, Vers 6, das heißt ganz klar, sie haben das Blut von Heiligen und Propheten vergossen und darum wird er ihr Blut vergießen. Sie verdienen es. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das müssen wir einfach sehen. Wir haben es mit einem dreimal heiligen Gott zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, Gott rächt sich an jeder Form der Sünde. Er richtet sein Volk, die Heiligen. Er richtet sein alttestamentliches Volk Israel. Und er richtet diese Welt. Ich möchte nur mal die drei Zahlen nennen. Es wird von der Gemeinde über das Feuer und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und sende und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab und seine Beeren sind reif geworden. Das heißt, es ist reif geworden. Es ist jetzt gerecht. Die Gerichte Gottes sind jetzt dran. Jetzt ist es reif. Es ist alles reif geworden. Jetzt gilt's. Und jetzt wird Gott richten. Und er betont nochmals und sagt, es ist gerecht. Das ist keine Willkür. Gott wäre bereit, die Menschen letztendlich zu retten. Gott ist bereit, den Menschen Gutes zu tun. Aber sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Und damit bezahlen sie. Das muss man ganz nüchtern sehen. Herr Gott Allmächtiger, Offenbarung 4, 8, Offenbarung 19, 6, dort findet man immer diesen Dreiklang. Das heißt, müssen wir ganz nüchtern sehen. Er ist der Herr. Das heißt, er ist der Herrscher über diese Erde. Er bestimmt, was passiert. Er ist der alleinige, lebendige Gott. Und er ist tatsächlich der Pantokrator, der Allmächtige, der diesen Erdball beherrscht. Das heißt zu Deutsch. Wir dürfen doch nicht glauben, dass Gott so entfernt einfach zuguckt und fast verzweifelt sich ins Allgesicht sündigen lässt. Sondern Gott macht es aktiv. Er guckt doch eiskalt zu, sieht es, und wartet, bis sein Zorn dran ist. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Gott ist nicht hilflos, sondern Gott kontrolliert es perfekt. Er ist allmächtig. Er hätte den Zorn sofort schicken können, wenn er wollte. Gott hat es vollständig unter Kontrolle. Das muss uns klar sein. Aber was hier in der Endzeit abläuft, ist vollständig von Gott kontrolliert. Und Geschwister, jetzt kommt etwas, was mit mir und mit dir in dieser Endzeit passiert. Ob wir zwei durchkommen, wie unser Lebensweg geht, wo wir endet, wie wir überwinden, ist immer nur eine Sache zwischen mir und Gott und zwischen dir und Gott, zwischen gar nichts. Muss uns klar sein. Nicht der Antichrist wird bestimmen, nicht der Geist des Antichristen, nicht die Umstände, nicht das Tier, nicht der falsche Prophet, nicht diese falsche Geistesausgießung, sondern Gott, ist immer eine Sache zwischen mir und Gott. Muss uns klar sein. Je mehr ich das sehe, je mehr treibt es mich ins Angesicht Gottes, dass ich vorm Angesicht Gottes mir bewusst bin, ist eine Sache zwischen mir und Gott. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zwischen mir und Gott. Ganz allein. Vers 8. Die vierte Zornschale. Da gießt es auf die Sonne, als wurde ihr gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Ich lese gleich den 9. Vers dazu. Die Menschen wurden versengt von großer Hitze. Sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und zwar, wir müssen uns einfach etwas bewusst sein, und zwar von der ganzen Situation her, Offenbarung 20, 15, Feuer ist in der Regel ein Gericht. Jetzt können wir natürlich sagen, am Pfingsten sind doch Feuerflammen entstanden, war das auch Gericht. Das war eine Form von Gericht über sein Volk. Darum ist auch das Zungenrede erschallt. Aber hier ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. In der Regel ist Feuer ein Zeichen des Gerichtes und die Worte, die hier stehen, die sind teilweise so große Hitze, das ist ein Hebraismus, wo einfach meint, es ist ein Glut, es ist wirklich sowas Ähnliches wie das, was durchs Ozonloch, was durch den Sonnenbrand geschieht, diese ganze Umweltgerichte, das ist alles das, was hier letztendlich dann in Extremum geschieht, dass der Mensch praktisch nicht mehr mit der Natur zurechtkommt. Sie wird ihn angreifen. Das heißt, Gott richtet die Waffe der Natur auch auf den Menschen. Das heißt, die Elemente werden sich gegen den Menschen stellen. Gott wird ihn richten in jeder Ebene. Und die Menschen werden hier versenkt werden. Das heißt, die werden vom Feuer gerichtet werden. Ich lese jetzt nicht jede Parallelstelle, das ging zu weit, aber was mir jetzt hier wichtig ist, sie werden dann beginnen, etwas zu tun. Und das muss uns klar sein. Diese Gerichte sind Strafgerichte. Und in dem Moment siehst du, was im Menschen in seinem Herz wirklich drin ist. Er fällt nicht auf sein Angesicht, tut Buße und sagt letztendlich, jawohl, Gott hat recht, wie der Schächer am Kreuz. Das tut er nicht, sondern passiert was ganz anderes. Offenbarung 13, Vers 6. Dort heißt es, und zwar, das Tier aus dem Meer, es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt, das ist die Stiftshütte, und die, welche im Himmel wohnen. Das heißt, in dem Moment tun die Menschen dessen, was ihr Vater sie gelehrt hat. Sie tun das, was der Teufel tut, sie lästern. Und das ist ja das, wo jeder böse wird. Wisst ihr, wenn man zu mir gesagt hat, ich war 4 Jahre fast erweckt, ich habe alles gewusst, ich habe gewusst, wenn ich einschlafen, abends lag ich im Bett frisch verheiratet, und guck, ich habe immer meine Lampe angeguckt, die habe ich inzwischen verschenkt. Aber ich habe immer die Lampe angeguckt, vielleicht ist sie aufheben soll als antikes Stück im Keller. Auf jeden Fall, immer wenn ich die Lampe gesehen habe, habe ich gewusst, so bin ich eingeschlafen, jeden Abend. Wenn heute die Entrückung ist, fährst du in die Hölle, ich habe es gewusst. Ich war erweckt. Und wenn du mir erweckt und sagst, du bist ein Kind des Teufels, bekehr dich, dann wird er böse. Dann bricht er voll innerlich zusammen. Aber sag mal, selbstgerechte Sünder, du bist ein Kind des Teufels, bevor du bekehrt bist. Der zieht das Messer innerlich. Der wird böse. Aber es ist so. Das heißt, der Teufel hat die Menschen einfach im Griff. Er hat sie. Das müssen wir uns einfach sehen. Das müssen wir vergegenwärtigen. Und sie lästert. Drum lästert sie. Das ist ja das, was der Mensch macht. Er lästert, weil er ein Kind des Teufels ist. Der Jesus sagt, ihr wollt tun, was euer Vater tut, der ein Mörder und Lügner von Anfang an war. Er ist ein Mörder, ein Lügner. Und die Bibel sagt, das Tier, und in dem Fall ist der Teufel, die Fleischwerdung im Tier, hier passiert etwas, und zwar, es wird dann genau das gleiche getan, was der Teufel tut, es wird gelästert. Die Menschen beginnen das zu tun, was Tier tut, sie lästern auf dieser Erde. Und zwar, es heißt hier, wenn man das nochmal sich in Ruhe vergegenwärtigt, dann sagt er ganz klar, sie taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und zwar, es gibt 2 Arten Buße zu tun, wir sehen das in Vers 9, und wir sehen das in Vers 11. Und zwar, die Buße hat immer 2 Elemente. Und unter dem siehst du auch, ob ein Mensch Buße getan hat. Und zwar, Buße bedeutet, A, sich von seinen Werken zu bekehren. Das heißt, die Sünde zu lassen. Aber gleichzeitig sich Gott zuzuwenden und Gott die Ehre zu geben, ihm zu dienen. Und viele wollen nur Vergebung der Sünde, ohne Gott zu dienen, ohne zu kapitulieren. Und das ist meistens eine halbe Bekehrung. Sondern man muss sich von der Sünde wegbekehren, zu Gott hin und Gott dienen. Und er sagt hier, beides tun sie nicht. Hier zum Beispiel, sie geben Gott nicht die Ehre. Sie wollen Gott gar nicht dienen. Im tiefsten Grunde gefällt es ihnen so, wie es hier auf der Erde zugeht, wie es unter dem Teufel seiner Herrschaft zugeht. Das gefällt den Leuten. Jetzt kommt halt das Böse. Jeder von uns hat eine Sündenatur. Und das sündhafte, teuflische ist etwas, das unser Fleisch positiv anspricht. Das gefällt uns. Jedem. Also müssen wir lernen, im Geist zu wandeln. Wir müssen lernen, uns gegen die Sünde zu stellen. Aktiv. Sobald der Mensch im Fleisch wieder heimisch wird, sich im Fleisch praktisch wieder zu Hause fühlt, wenn auch ein Gläubiger sich wieder ins Fleisch zurückzieht, dann beginnt er die Sünde wieder zu lieben. Dann beginnt ihm das wieder zu gefallen und so wird er mitgerissen. Aus dem Grund lernen wir, auch Gott hat es ja gewusst, dass wir heute im Jahr 2002 Dinge aus der Offenbarung 16 lesen. Aus dem Grund ist das für uns eine Lektion, wie man geistlich vorgeht. Das heißt, man muss sich absondern von der Sünde. Man muss Buße tun von den Werken, Buße tun, Gott zu dienen. Das heißt, man muss beginnen, Gott die Ehre zu geben. Man muss vor Gott leben, man muss sich von der Sünde wegbekehren. Wirklich wegwenden. Bekehrung heißt ja nur Wegwendung. Und was jetzt hier ganz wichtig ist, er betont hier etwas. In dem Vers 9, er sagt hier, Gott hat Macht. Da steht Exousia, Vollmacht. Das heißt, Gott hat Macht über diese Plage. Das heißt, Gott könnte sie wegnehmen, wenn er wollte, aber will nicht. Das müssen wir uns ganz nüchtern sehen. Gott könnte sie wegnehmen, er will aber nicht. Der Jesus sagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, der Jesus könnte, wenn er wollte, das alles wegnehmen, aber er tut es nicht, er will es nicht. Es wäre auch falsch, weil es nämlich richtig ist. Und sie tun nicht Buße, Gott die Ehre zu geben. Und hier haben wir das Gleiche. Wir haben vor der Entrückung praktisch der gleiche Vorgang. Offenbarung 29. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von dem Werk ihrer Hände. Das ist die Buße von den Werken weg. Aufhören zu sündigen. So dass sie nicht mehr die Dämonen, die Götze aus Gold, Silber, Erz und Stein angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Das ist Gott die Ehre zu geben. Sie geben weiterhin die Dämonen die Ehre. Das wäre die Sünde aufzählt. Und zwar Mord. Ich muss sagen, die Abtreibung ist Mordfabrik. Mord, Zauberei, Okkultismus. Da steht im griechischen Wort, wo unser Pharmazie als Fremdwort abgeleitet ist. Das hat auch mit Drogen zu tun. Nicht nur mit Okkultismus, auch mit Drogen. Unzucht, jede Form. Da steht Pornoia. Pornoia. Bitte, ich weiß nicht, entweder haben wir das früher nicht rausgekriegt, oder sind denn die alle numgeschnappt in der Welt? Du findest ganze Völker, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Es gibt ganze Völker, wo scheinbar Kinderschändungsnormal ist. In Europa, da kriege ich mich nicht mehr. Also wenn ich Zeitung lese, so einmal im Monat liest ich wieder einen Kinderpornoring auskurven. Aber in Deutschland hier, da musst du sagen, sind die alle verrückt? Sind die alle verrückt geworden? Das ist Pornoia, das ist letztendlich diese Teufelei, die hier passiert. Dass nämlich durch diese Medien der Geist des Menschen so verseucht und versaut wird, letztendlich so verdreckt wird, dass er diese Dinge tut. Und die Bibel sagt, das ist Endzeit. In der Endzeit werden sie die Leute umbringen. Und wer Kinder umbringt, bringt auch Alte um. Da macht euch immer keine Illusionen. Das kennt ihr ganz genau so im Dritten Reich. Wer Kinder umbringt, langfristig, bringt auch Kranke und Alte um. Zum Glück sind wir in Deutschland noch nicht in so einer Diktatur, wo das passiert, aber der Antichrist wird ein Diktator sein. Müssen wir uns ganz nüchtern sehen. Und ich bin überzeugt, dass dort keine Grenze geben wird. Aber hier sagt er nochmal ganz klar, Zauberei, Unzucht und Dieberei. Wir sind ein Volk von Dieben. Meine Frau hat eine Gewohnheit, die habe ich auch nicht. Von daher bin ich zwar kein Betrüger, aber ein Schlamper. Das heißt, wenn sie in den Supermarkt geht, dann nimmt sie am Schluss, habe ich noch nie gemacht, die schmeißen in die Sprudelkiste und fahre weg. Sie nimmt immer den Zettel und kontrolliert jeden Posten. Habe ich noch nie gemacht. Viel zu dumm, mir pressiert es. Ich schmeiße rein und weg. Sie kontrolliert jeden Posten und wenn jetzt die Frau an der Kasse ihre 10 Cent zu viel gegeben hat, dann geht sie in die Kasse und liefert ihre 10 Cent ab. Wenn sie mir mal erzählt, was dann passiert, die Leute kriegen sie nicht mehr, dass es euer Geld zurückgibt. Und da siehst du, wir sind ein Volk von Betrügern. Ich sage es jetzt mal im Kleinen. Ich habe es dir schon mal erzählt, wie ein Finanzbeamter eiskalt vor mir sitzt und mich anlächelt. Und ich bringe meine Steuererklärung. Da stand drin 200 D-Mark damals. Hatte ich Ausgabe. Lächelt er mich an und sagt, schreibe jetzt 600. Ich sage, wieso soll ich 600 schreiben? Sagt er, das kontrollieren wir nicht. Bis 600 ist frei. Schreibe jetzt 600. Ich sage, Entschuldigung. Dann versucht zu erklären, dass ich gläubig bin, dass ich das Finanzamt nicht schreibe. Den roten Kopf, das war ein Genuss, den zu sehen. Zum Glück hatte ich Jesus unser Schicksal dabei. Ich verstehe. Selbst im Finanzamt wurde noch zum Betrug angeleitet. Das heißt, das Volk ist ein Volk, das genau diese vier Sünde und die fünfte ist übergelagert, dieser Götzendienst, die Dämonen anzubeten, tun wird. Und von genau diesen vier Punkten und vor allem vom fünften, vom Götzendienst, müssen sich die Gläubigen in der Endzeit hüten wie vom Feuer. Wieso, wenn ich Offenbarung 16 lese, dann sage ich, aha, hier kommt es zum Exzess. Karl Hermann, hüte dich jetzt heute schon vorher. Hüte dich vor diesen Dingen. Wenn man Gott dienen will, hüte man sich vor diesen Dingen. Das ist die Botschaft für die Gläubigen. Hüte dich, weil du siehst ja, wie es ausgeht. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir hier in dieser Offenbarung 16, und zwar, das ist jetzt wieder interessant, sie wollen Gott nicht die Ehre geben. Und dann kommt Vers 10, der fünfte Engel.
der Giftschale auf den Thron des Tieres, dessen Reich es wurde verfinstert, sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Sie taten nicht Buße von ihren Werken. Das heißt, die Finsternis, die in den Herzen herrscht, die wird dann sichtbar. Es wird hier sowas ähnlich, wahrscheinlich wird es Sonne, Mond und was ich weiß für Finsternisse geben, natürlich erklärbar für die Welt, die wird es immer erklären können. Aber Gott wird wie am Kreuz, und Sünde hat immer Finsternis im Schlepptau, darum war am Kreuz Finsternis. Es wird die Sünde praktisch über diese Erde kommen, und gleichzeitig werden diese Menschen Schmerzen empfinden, dass sie sich die Zungen zerbeißen. Jetzt stell dir mal vor, was das für Schmerzen sind. Das sind wahrscheinlich Schmerzen, die jede Krebskrankheit bei weitem in den Schatten stellen. Sie werden sich die Zunge zerbeißen, so schlimm wird es hier sein. Wenn Gott beginnt, dieses antichristliche Reich anzugehen. Aber jetzt kommt wieder das Brutale. Ich denke, es ist einfach das Brutale. Sie taten nicht Buße von ihren Werken. Es bewegt die Menschen nicht dazu, Buße zu tun oder sich hier letztendlich zu ändern. Sondern ihnen gefällt die Sünde. Das muss einfach klar sein. Wisst ihr, wenn ich mit einem Sünder schwätze und ihm sage, hey, pass auf, du musst dich bekehren von der Sünde, der hat ja schon mal gar kein Verständnis, warum, wenn ihm das ja gefällt. Ich habe jetzt wieder mit einem Kollegen gesprochen, wenn du da hörst, was da für Meinungen sind, ja, da ist jetzt einer von dieser Rockgruppe, der Hu, gestorben mit 57, das war nur der harmloseste. Und wir haben bloß kurz drüber geschwätzt. Und dann sagt er, ja, der hat jetzt 40 Jahre lang dieses Leben gelebt, dann wird es recht gesessen. Nächster hat ihm gesagt, also jetzt einmal unabhängig davon, was dann danach ist, in der Ewigkeit, hat er gesagt, also das ist nichts, oder hat er gesagt, zu Deutsch, wenn er so geendet wäre wie ein Harald Juncker, das wäre halt viel besser. Aber da merkst du, da habe ich überhaupt kein Verständnis für das. Da denke ich, der Kaufmann spinnt, das ist so ein religiöser Spinner. Ich habe nicht immer Lautschuss, ich habe bloß dezent darauf hingewiesen. Das heißt, du siehst hier einfach etwas, die Menschen haben kein Gespür mehr für Geistliches. Für sich ist alles normal. Was jetzt hier halt ist, 11, sie lästern den Gott des Himmels wegen der Geschwüre. Das heißt, sie lästert Gott, und jetzt, wenn er das Kreuz geht, und das ist genau das, was in der Welt passiert. Wenn das Gericht Gottes einsetzt, dann hat es in der Regel, und heute schon noch Gnadezeit, aber wenn heute Gericht Gottes einsetzt, bei einem Menschen, wenn Gott den Menschen in die Pflicht nimmt, wenn er ihn richtet, wenn er ihn praktisch angeht, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, so wie es am Kreuz war. Eine hing am Kreuz, musste sterben, der andere hing am Kreuz, musste sterben, wegen seiner Sünde. Jesus nicht wegen seiner Sünde, wegen unseren Sünden. Aber die zwei sind wegen ihrer eigenen Sünde gestorben. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Der eine sieht das Ei und sagt, du bist gerecht, Herr Gott Allmächtiger, du hast Recht. Und das Gericht Gottes ist zu Recht über mir. Ich werde zu Recht in den Tod gehen und bekehrt sich. Aber der andere, bei dem ist immer gleich der lästert. Der lästert. Lästert Gott. Und letztendlich wird er dann im Elend noch tiefer hineingezogen. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken, was die Werke sind, Galater 5, 19. Das ist das, was Fleisch hervorbringt, zusammen mit der Offenbarung 11. 12. Vers. Der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Das Wasser vertrocknet, jetzt kommen die Söhne der Sonne. Das heißt, jetzt kommen die Chinesen. Oder die asiatischen Völker. Da muss man mal laufen, wer es ist. Also was für mich interessant war, schon mein Urgroßvater hat immer von der gelben Gefahr gesprochen. Die Alte hat es nur gewusst. Die hat immer gesagt, irgendwann kommt der Chinese. Wisst ihr, woher hat sie das gewusst? Von der Offenbarung. Das war denen klar. Und der Euphrat spielt wieder eine riesige Rolle. Ich kann euch bloß eins sagen. Euphrat Tigris, dort unten. Ja, dort beginnt nicht nur der dritte Weltkrieg. Dort unten ist letztendlich, dort ist der neuralgische Punkt. Und wenn weltpolitisch was passiert da unten, wenn auch der Bush tatsächlich Euphrat Tigris ergreift, dann wird es interessant. Also dort unten ist von der Prophetie her mit die wichtigste Ecke. Aber er sagt hier ganz klar, es wird etwas passieren. Und zwar, wo Gott der Euphrat austrocknen lässt, und dann bereitet er praktisch der dritte Macht, von dem er gar nicht mehr redet, man hat ja gar keine Angst mehr vor ihm. Er darf die asiatischen Völker nicht unterschätzen. Sie sind anders. In Vietnam, wo dort diese Grenzauseinandersetzungen war, was hat der Chinese gemacht? Der befiehlt einfach, das sind Minenfelder. Der hat ja Leute ohne Ende, der befiehlt er einfach, so habe ich es zumindest gelesen, befiehlt er ein Bataillon drüber marschieren. Spilliger. Die sind alle tot, zerfetzt, aber da ist frei. Spilliger, wenn man es zwei Wochen räumt. Das muss ich vorstellen. Gell? Also hier, für 200 Millionen Krieger das ist kein Problem, ob eine Million stirbt, bei 200 Millionen, ob 2 Millionen sterben, selbst wenn 60 Millionen sterben, sind immer nur 140 da. Das heißt, du hast hier Masse. Und die Bibel sagt ganz klar, die Masse wird angreifen. Das heißt, wir kriegen jetzt mit den asiatischen Völkern zu tun. Gleichzeitig aber, und das ist das vielleicht das Brutalere, Vers 13 sagt er, und ich sah aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten. Und jetzt sieht man diese Trilogie. Der Teufel, der falsche Prophet und der Antichrist. Und aus allen drei kommt aus ihrem Maul praktisch, kommen unreine Geister hervor. Er sagt, es sind wie Frösche. Das heißt, sie blähen sich auf. Das Merkmal von Frösche ist, dass sie aufblähen. Oh, habt ihr den Frosch schon mal gesehen, wie er sich aufbläht? Und die Bibel sagt immer wieder in der Prophetie, das Tier tut groß gegen Gott und gegen die Heiligen. Das heißt, die blähen sich auf. Das heißt, die unreine Geister, die kommen hier und diese Geister von Dämonen, er sagt das ganz klar in Vers 14, es sind nämlich Geister von Dämonen. Und jetzt ist das Interessante, wie blähen sie sich auf? Und Geschwister, jetzt müssen wir aufpassen. Wie bläht sie sich auf? Und das ist das, was schon vor der Entrückung geschehen wird. Und zwar, die Bibel sagt hier ganz klar, sie tun Zeichen. Und sie geht aus zu allen Königreichen der Erde und sie werden den ganzen Erdkreis verführen mit Zeichen. Und Erdkreis ist im Griechischen das Wort Ökumene. Und Ökumene bedeutet letztendlich, natürlich nicht das, was wir unter Ökumene bezeichnen, sondern Ökumene war im Griechischen, im Sprachgebrauch, die bewohnte Erde und wurde als Synonym gebraucht für das römische Weltrecht. Das heißt, einfach die Welt. Das heißt, und natürlich, dass wir jetzt ausgerechnet diese Vereinigung, die alle Religionen letztendlich vereinigen wird, jetzt einmal die christliche Denomination vereinigt, auch Ökumene nennt, ist natürlich schon, sagen wir, ein sehr eindeutiger Hinweis, was hier abläuft. Aber hier ist ganz klar, es heißt hier, die ganze Erde wird verseucht werden, und zwar durch diese unreinen Geister. Diese unreinen Geister bereitet etwas vor. Offenbarung 3, Vers 10 heißt, sie werdet praktisch die ganze Ökumene verführen, die ganze bewohnte Erde, alle Menschen. Und zwar, sie werden sie verführen in jeder Ebene. Es wird eine Verführung kommen über die ganze Erde. Und er sagt hier, es wird geschehen durch die Zeichen. Wir haben es ja studiert. Ich möchte nochmals betonen, Zeichen treten in der Bibel auf, bei jeder heilsgeschichtlichen Epoche. Das heißt, als Gott das mosaische Gesetz gab am Sinai, sind die Zeichen und Wunder hervorgebrochen. Als Gott letztendlich der Herr Jesus sendet, als der Messias, kommen die Zeichen des Messias, massive Zeichen und Wunder. Als Gott praktisch die Zeit der Gemeinde einleitet, Pfingsten, kommen Zeichen und Wunder. Als der Übergang ist von Israel zu den Heiden, Zeichen und Wunder. Und dann schweigt die Bibel und sagt ganz klar, die Zeichen und Wunder, Hebräer 2, 3 und 4, sind zugeordnet dem Messias und den Augen- und Ohrenzeugen der Apostelzeugen. Dann schweigt sie. Wenn die Bibel schweigt, dann meint sie, die Zeichen gehen zurück. Und das kann man in der Kirchengeschichte genau beobachten. Sie sind weggegangen. Und dann passiert etwas. Dann sagt die Bibel eindeutig, sie kehren zurück, Matthäus 24, 24. In der Endzeit, Offenbarung 13, 13, sie kehren zurück als Verführung. Und hier haben wir es jetzt eindeutig, er sagt, es sind Geister von Dämonen, die auf dem ganzen Erdkreis ungeheure Zeichen und Wunder tun. Du darfst dich als Gläubiger nicht beeindrucken lassen, wenn jemand kommt und sagt, ich bin von Krebs geheilt. Du darfst dich nicht beeindrucken lassen, wenn jemand sagt, da ist ein Tod auferstanden. Ich sage, ja und? Ich sage, ja, was sagt mir das? Gar nichts. Es könnte ja ein Zeichen von diesen Dämonen sein. Mal Vorsicht, selbst wenn es christliche Vorzeichen hat. Wir dürfen uns nicht von Zeichen und Wunder beeindrucken lassen. Wir werden in der Endzeit durch Zeichen und Wunder verführt werden. Und jetzt sagt er hier, diese Zeichen und Wunder sind dazu da, um sie zu versammeln zu diesem großen Tag. Das heißt, um sie vorzubereiten für Harmageddon. Und wenn ihr wissen wollt, wie Harmageddon abläuft, wisst ihr übrigens, warum die Zeuge Jehovas das tausendjährige Reich und Harmageddon auf ihre Fahne geschrieben haben. Das ist ganz einfach. Und zwar, in der Kirchengeschichte passiert immer Folgendes. Wenn die Gemeinde Jesu einseitig wird und bestimmte Dinge nicht verkündigt oder bestimmte Lehrwahrheiten liegen lässt, dann stößt der Teufel rein. Dann in der Regel entsteht immer eine Verirrung, die diese Dinge aufgreift. Die Lehre, dass mit Harmageddon die Hälfte der Menschheit voll stirbt, die ist richtig. Die Lehre, dass ein tausendjähriges Reich gibt, die ist richtig.
Aber der Rest, was Zeuge Jehovas lehrt, ist leider falsch. Das heißt, es ist wieder eine typische Vermischung zwischen Lüge und Wahrheit. Die zwei Dinge stimmen, aber der Rest ist falsch. Sie sagen, es gibt keine Hölle, aber die Bibel sagt, dann kommt die Hölle erst. Und hier, Hermageddon ist Joel 4. Je nach Bibelzählung kennt es auch ein bisschen anders zählt, aber Schlachter hat noch die alte Zählung. Joel 4, 1 bis 21. Und dort siehst du jetzt plötzlich etwas, wie die Schlacht vor Hermageddon geschieht. Wie die Schlacht vor Hermageddon abläuft. Wie alle Nationen im Tal der Entscheidung, Vers 14, zusammenzieht. In dieser Ebene von Megiddo. Und das Interessante ist, wenn ihr zum Beispiel heute nach Israel geht und ihr geht in die Ebene von Megiddo, dann seht ihr etwas, was einmalig ist auf der Welt. Dort steht ein Denkmal für eine Schlacht, die noch gar nicht war. Das ist ein Kriegerdenkmal, ein Denkmal, eine Tafel, ich habe ein Bild daheim von der Tafel. Dort steht drauf, hier wird einst die Schlacht von Hermageddon sein. Gibt es nirgends auf der Welt. Dort steht bereits die Tafel, dass hier die Schlacht sein wird. Und wenn ihr mal die Jezreel-Ebene seht als Bild, dann seht ihr, das ist wirklich die Ebene, wo du die Kriegsheere dieser Welt zusammenziehen kannst. Da ist Platz. Platz ohne Ende. Und dort sagt die Bibel, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man das sich jetzt einmal ganz nüchtern vergegenwärtigt und ihr lest die Texte ganz in Ruhe, dann seht ihr, Gott tut es aktiv, Gott will es, Gott zieht sie zusammen, um sie zu richten. Wird übrigens auch beschrieben in Sacharja 14, ist genau das gleiche. Also Joel 4, Sacharja 14, Offenbarung 16 sind die gleichen Vorgänge. Könnt ihr in Ruhe nochmal lesen. Am Schluss von Sacharja 14 wird nochmal ganz genau beschrieben, wie die Kriegshandlungen sind, wie Menschen bei lebendigem Leib verfaulen, im Bruchteil einer Sekunde faulen die Augen raus, chemische Waffe. Das ist also genau, was hier passieren wird. Ein furchtbarer Tag, diese Schlacht vor Hermageddon. Gut, wenn man weitergeht in der Offenbarung, dann sehen wir hier in Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergehe und man seine Schande sähe. In allen Epochen war es wichtig, seine Kleider zu bewahren. In allen Epochen war der Abschluss und die Hoffnung für die Gläubigen, dass der Herr Jesus kommt. Es war letztendlich die Hoffnung für Israel und dem römischen Recht, dass der Messias kommt. Es ist heute die Hoffnung für uns Gläubige, dass der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Und es wird die Hoffnung dieser Menschen sein, die hier noch gläubig sind, dass er kommt, dass sie ihm begegnet, dass er diese Schlacht vor Hermageddon beendet, nämlich mit seiner sichtbaren Wiederkunft auf der Ölberg. Steht in Apostelgeschichte 1,11. Und Sacharja 14 in den ersten 5 Verse. Was passieren wird, wenn er sichtbar wiederkommt. Aber hier ist nochmal auch die Botschaft für die Leser, für die, die heute lesen. Es ist von letzter Bedeutung, dass wir uns bewusst sind. Wir können nichts berechnen. Es kommt wieder Dieb in der Nacht. Unsere Begegnung mit dem Herrn, die Entrückung wird kommen, wieder Dieb in der Nacht. Und gleichzeitig sagt die Bibel, es gibt nur ein Mittel, hier klar zu sein, dass die Kleider gewaschen sind im Blut des Lammes. Dass unsere Kleider bewahrt sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen gewaschen sein im Blut des Lammes, so wie es in Offenbarung 7,14 steht, dass wir diese Zeit überleben. Das Wichtigste, was wir tun. Geschwister, glaubt mir eines, man kommt am besten durch die Endzeit, wenn man die Sünde in jeder Form meidet. Wenn man irgendwo sich beschmutzt oder irgendwo in Sünde kommt, irgendwo was Böses tut, wenn man Menschen mit irgendwas, wenn man Buße tut vor Gott und wenn es sein muss vor Menschen, dann muss man sich entschuldigen. Wenn man vor Gott und Menschen in Ordnung ist, ist die Endzeit kein Problem. Die Endzeit wird zum Problem, wenn man nicht mehr in Ordnung ist vor Gott und Menschen. Und das Wichtigste, was ein Gläubiger lernen muss aufgrund von diesen Gerichten, dass er mit Gott und Menschen in Ordnung sein muss, egal wo er lebt. Die müssen es auch sein, die hier noch leben. Die haben nicht einmal mehr den Heiligen Geist. Für die Spuckelhart, die haben den Heiligen Geist. Für uns ist es relativ leicht. Aber wir müssen jetzt unsere Kleider bewahren, müssen in Ordnung sein mit Gott und Menschen. So bitter das sein mag. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ganz schwierig. Hermageddon, könnt ihr nochmal nachlesen im Joel, dann Vers 17, der siebte Engel, der letzte, also goss seine Schale aus in die Luft, es ging eine laute Stimme aus dem Tempel, da steht wieder Naos, aus diesem himmlischen Heiligtum, vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Es geschahen Stimmen, Donner, Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie dergleichen noch nie gewesen ist, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Dass hier Stimme, Donner, Blitze und ähnliches ist, sieht man in Offenbarung 12, deutet hin, jetzt sind wir wieder mittendrin im Zeitalter, wo es um Israel geht. Und das Ende dieser Epoche, da spitzt sich zu, wird die Erlösung Israels sein, wenn der Jesus auf der Ölberg wiederkommt. Darum sieht man hier nochmal
massiv Zeichen Wunder. Kann man nachlesen, Offenbarung 11, 19, dort wird es angekündigt. Und es wird das gewaltigste Erdbeben der Menschheitsgeschichte sein. Vers 19 sagt ganz klar, Jerusalem wird in drei Teile zerrissen werden. Da wird es wahrscheinlich das Problem Felsendom auch nicht mehr geben. Es wird in drei Teile zerrissen werden, es wird zerfetzt werden. Jetzt gibt es solche schwärmerische Gläubige, die hat es immer gegeben, die sagen, der sicherste Ort auf der Erde ist Jerusalem. Wir wandern aus, wir ziehen nach Israel, die kaufen sich dort Häuser, kaufen sich Sachen, sagen, Jerusalem ist der sicherste Ort. Das würde ich ein bisschen anders sehen, das ist der unsicherste Ort auf der Erde, ich wollte dort nicht sein. Vor allem wollte ich gar nicht mehr hier sein, wenn es passiert. Aber auf jeden Fall, in Israel ist kein sehr sicherer Ort. Man sieht, es fängt jetzt langsam an, es wird immer schlimmer werden, wird der Höhepunkt erreichen bei der Schlacht von Armageddon. Hier wird die Israel zerrissen werden, jetzt kommt aber das Nächste. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, und die Städte der Heiden fielen. Jetzt sage ich es mal hart, wenn der Twin Tower in Jerusalem, in New York nicht gefallen wäre, die Hochhäuser vielleicht in Singapur, die anderen Hochhäuser, sie werden fallen. Die Städte werden fallen. Es wird furchtbare Katastrophe geben. Über das reden wir nicht. Ich habe es nie gesehen, ihre Auslegung der Offenbarung. Da heißt es ganz klar, die Städte der Heiden fallen. Die fallen zusammen. Was ist das Menschenwahn? Der Turmbau zu Babel. Der Mensch versucht, sich ein Denkmal zu setzen durch Bau. Das beeindruckt den Menschen. Also ich sage es mal ganz ehrlich, der Mensch ist ja dumm. Das bin ich auch, wenn ich ein Mensch bin. Und zwar, ich bin einmal auf der Rückreise, bin ich durch Paris gefahren und habe Paris nur besichtigt. Dann hat mich natürlich was beeindruckt, der Eiffelturm. Dann bin ich einmal durch Prag gefahren. Was hat mir gefällt? Ich habe gesagt, die haben ja kein Bauwerk. So, erst hinterher kommt dir dann, dass du sagst, wie denkst denn du? Du denkst genauso wie die Babylonier, der Mensch braucht ein Bauwerk. Und hier sagt die Bibel ganz klar, die Städte fallen zusammen. Die krachen zusammen. Die Städte der Heiden, nicht bloß Jerusalem wird zerrissen, sondern die Städte der Heiden, das heißt dieses Erdbeben, wird über die ganze Erde gehen. Und die wird die Städte der Heiden zusammenkrachen lassen und gleichzeitig wird es Jerusalem in drei Teile zerreißen. Und dann wird passieren, das heißt jede Insel entfloh und es werden keine Berge mehr zu finden sein. Es dürfte bildlich gemeint sein, mit den Inseln sind unter anderem auch die Heide gemeint. Das heißt, hier kommt ein furchtbares Gericht über die gesamte Heide. Jetzt heißt es, Vers 21, und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Und zwar, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, von den Bergen, Offenbarung 6, 14, gehört mit zu diesen apokalyptischen Reiter, zu dem Szenario der Reiter und zu den Grundgerichten Gottes, wird hier natürlich auf der Höhepunkt getrieben werde und gleich jetzt wird Hagel geschehen. Ich war vor kurzem in Stuttgart, wo brutaler Hagel gekommen ist. Erstaunlich, was da in ein paar Minuten passiert. Der war so groß wie Radiergummi und da waren schon alle geschockt. Bloß, da werden keine Radiergummi runterkommen. Das sagt die Bibel. Zentner schwere Hagel. Ich glaube, was das heißt. Da werden Dinge runterkommen wie Autos. Das muss man sich plastisch vorstellen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da wird alles erschlagen werden, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und es wird die Menschen so plagen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig werden sie was tun, was ihr Metier ist. Und das werden sie dann wahrscheinlich in der Hölle bis in Ewigkeit tun. Sie werden lästern. Das heißt, indisch wiederum, dass der Mensch dann lästert. Sie tun wieder, Offenbarung 13, 6, das, was ihr Vater, der Teufel, tut. Mich nochmal zusammenfassen. Wenn die Sünde ausgereift ist, kommt der Zorn. Das Zorngericht Gottes wird über jede Sünde ergehen. Gott wird den Menschen bezahlen, wie es in Jesaja 66, 6 geschrieben steht. Gott wird die Menschen richten wegen Israel, Gott wird sie richten wegen der Sünde und Gott ist ein Rächer. Wir Gläubige sind keine Rächer. Wir haben die Lammesnatur seines Sohnes. Aber Gott, der Vater, wird Richter. Und der Herr Jesus, der das Lamm Gottes war, wird für diese Menschen der Löwe von Juda sein, der rächt. Letztendlich. Und dann wird über diese Menschheit wird ein Gericht kommen, wie man sich nicht vorstellen kann. Der Teufel wird in Gestalt des Antichristen praktisch Christus nachäffen, im Sinne, dass er Fleischwerdung praktisch nachahmt. Und gleichzeitig wird es auf der Erde furchtbar sein, man kann nicht mehr kaufen, man kann nicht mehr verkaufen. Das antichristliche Reich wird seine Terrorherrschaft aufrichten und von oben werden die Gerichte Gottes reinschlagen. Die Menschen werden Krankheiten haben ohne Ende. Furchtbare Krankheiten, furchtbare Umweltverschmutzung. Mit dem Höhepunkt, dass dann kurz vor der Wiederkunft Jesu die Städte zusammenfallen, zerrissen werden und zentnerschwere Hagel kommen. Das heißt, die Menschen werden dort getroffen, für das sie sich entschieden haben. Sie haben sich statt für den Himmel, für die Erde entschieden und genau dort wird er sie richten. Er wird sie dort richten, letztendlich, wo ihr Herz ist, nämlich auf der Erde. Das ist das Brutale. Er wird sie richten in ihrem Wohlstand, er wird sie richten in ihrer Gesundheit, er wird sie dort überall richten, wo sie praktisch der Götze Mensch angebetet haben, statt Gott. Aber ich möchte etwas nicht verhehlen, bevor wir abschließen. Und zwar, ich möchte einfach nochmal etwas betonen. Die Bibel redet die ganze Zeit davon, ab Offenbarung 12, von denen, die im Himmel wohnen. Die Gemeinde wohnt bereits im Himmel. Wir gehen drei bis zu der Zornschale, aber dann wohnen wir im Himmel. Aber dass man im Himmel wohnt, muss klar sein, dass man gewaschen ist im Blut des Lammes. Von letzter Bedeutung. Und für uns Gläubige gilt es so, wie es hier in Offenbarung 16 geschrieben steht, Vers 15, unsere Kleider zu bewahren, dass man unsere Schande nicht sieht. Wir müssen letztendlich gewaschen sein, Blut des Lammes. Wir müssen als Gläubige klar gehen, dauernd gereinigt von der Sünde. Keine bewusste Sünde. Das ist unser Kampf. Die Welt wird immer schlimmer, wird immer dreckiger, der Druck wird immer schlimmer, es wird uns immer mehr an die Gurgel gehen und wir müssen umso heiliger, umso reiner sein, müssen uns wehren. Hier, gegen die Sünde. Weil Gott sagt ganz klar, ich werde richten. Und der Vers, den ich jetzt ausgelassen habe, Vers 19, der kommt ab Kapitel 17. Er sagt, jetzt geht es an Babylon. Und dann werden wir, so Gott will, das nächste Mal sehen, wie Gott für Babylon noch etwas Besonderes hat. Wie zum Beispiel der Antichrist und die Hure sich entzweien werden. Wie auch die Großen dieser Erde, das heißt, die, wo es Geld haben, die Hochfinanz, wie das alles zur Katastrophe kommen wird. Und wie Gott die gegeneinander ausspielt, wie er diese Hure richten wird, wie er letztendlich hingeht, Babylon. Es gibt zwei Kapitel nur über diese Dinge. Man sieht, wie das antichristliche Reich gerichtet wird, wie die Hure Babylon gerichtet wird, um dann zu zeigen, wie Gott das alles beendet mit der triumphalen Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg. Aber etwas muss uns klar sein. Mir ist das nochmal so wichtig. Wenn heute ein Gläubiger sich blenden lässt von der Hure Babylon oder von dieser Welt, dann muss sich bewusst sein, er lässt sich von etwas blenden, das im Prinzip schon in den Todeszukungen des Gerichtes liegt. Das Ding ist im Prinzip schon erledigt. Da schwebt schon das Schwert des Gerichtes drüber. Also muss der Gläubige sich wegbekehren, hinbekehren, letztendlich dorthin, wo das Wahre ist, zu den geistlichen Schätzen. Er muss hingehen, er muss Gott dienen. Meine Frau schimpft mich manchmal. Ich bin vielleicht extrem, aber sie hat ja auch recht. Sie sagt, kauf dir endlich eine Hose. Du hast schon wieder Bibel gekauft, du hättest schon Hose kaufen sollen. Das ist okay. Das ist zwar manchmal Schlamperei von mir, aber im Grundzüge ist es gar nicht dumm. Wisst ihr, wir sollen uns ums Reich Gottes kümmern. Wir sollen nicht Narren sein, indem wir im religiösen Fanatismus letztendlich nur geistliche Dinge treiben. Wir sollen vernünftig leben in dieser Welt. Aber im Herz, unser Herz hängt an geistlichen Dingen. Wir suchen unsere Befriedigung, unsere Schätze beim Herr Jesus und sonst bei gar nichts. Und mit dieser Gesinnung wirst du durch diese Endzeit gehen. Und wir sehen halt hier ganz deutlich, dass das, wo man heute das Herz dran hängen kann, nämlich diese Welt, diese schillernde Welt und diese religiöse Welt, die geht unter. Natürlich ist das peinlich, wenn alle plötzlich Körperschaft des öffentlichen Rechts werden. Alle sind plötzlich angesehen und wir sind plötzlich so eine kleine verachtete Gruppe, wo man sagt, das sind die Extreme, das sind da die Verwinkelsekte. Das ist nicht schön, das weiß ich. Vor 20 Jahren war es anders. Da waren wir die Rechtgläubigen, das wahre Christentum. Und die Sekte, die rumschwirren, auch die charismatische Linie, es waren alle die Verderbten. Heute, innerhalb von 20 Jahren, hat sich das dreht um 180 Grad. Das sind heute die Angesehenen bei allem, was sie treiben. Und die wahren Gläubigen, die noch auf die Bibel hin sind, sind die Dummen. Mit dem müssen wir leben. Wir müssen Gott dienen. Und das ist etwas. Gott sagt nicht umsonst im letzten Buch des Alten Testaments in Malachi, ihr werdet in der Endzeit den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Das wäre ganz krass. Und das möchte man sehen. Der Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ich bete zum Schluss.
Und Herr Jesus, wir möchten einfach, wenn man Heilige hat, diesen Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Danke dir, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Dass wir die Gelegenheit hatten, unsere Kleider zu waschen, weiß zu werden, rein zu werden von der Sünde, dir dem Lamme zu folgen, nicht nach der Welt zu schielen, sondern wirklich zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Es gibt uns einfach Gnade in den furchtbaren Zuständen, wo dies alles vorbereitet wird, was Offenbarung 16 betrifft. Wo aber auch letztlich die anderen Gerichte alle vorbereitet werden. Dieses Endzeit-Szenario, das so schrecklich sein wird. Gib uns einfach Gnade mit einer geheiligten, gereinigten Herzen. Alles so zu sehen, wie du es siehst, zu beurteilen, dass es bereits unter dem Gericht ist. Und beginne dir zu dienen und durch dich, dem Vater im Himmel. Gib uns einfach Gnade. Schenk, dass wir dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Auf dass wir eins bei dir sind alle Zeit, auf dass wir es erleben dürfen, dass der Vater unsere Tränen abwischt, um bei dir und beim Vater zu sein, ohne Tempel, allein in deiner Heiligkeit, mit deinem Lichte bis in alle Ewigkeiten. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen. Amen.